Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Wer im Juli in den Urlaub fliegt, der muss sich eventuell auf Schwierigkeiten einstellen, denn es könnte zu Streiks kommen bei Eurowings und Germanwings. Unser erstes Thema gleich. Außerdem schalten wir nach Brüssel. Dort tagt derzeit der EU-Gipfel. Neben dem großen Postengeschachere, bei dem es vor allem darum geht, wer an die Spitze der EU-Kommission folgt, wird dort auch über Klimaziele diskutiert. Und wir schauen nach Südostasien, wo sich immer mehr Länder gegen Plastikmüll aus westlichen Ländern wehren. Das alles unter anderem heute bei Wirtschaft und Gesellschaft mit Niklas Potthoff. Es ist keine schöne Vorstellung. Der Sommerurlaub steht an, die Flüge ans Meer sind gebucht und dann die Nachricht, es wird nicht geflogen, denn es gibt Streiks. Im vergangenen Jahr gab es das Urlaubschaos bereits. Damals wurde Ryanair bestreikt und in diesem Sommer könnte sich das nun wiederholen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat Streiks bei den Lufthansa-Töchtern Eurowings und Germanwings angekündigt für kommenden Monat. Jetzt soll es Urabstimmungen geben, um die offenen Fragen des Streiks zu klären. Wo, wann und wie lange? Micha Erhardt mit dem aktuellen Stand.
Nach dem Chaos-Sommer 2018 an deutschen Flughäfen droht nun auch dieser Sommer für Ferienflugreisende ungemütlich zu werden.
Als UFO sind wir die Veränderungen des Lufthansa-Konzerns immer konstruktiv mitgegangen. Allerdings, wenn ein Arbeitgeber abschließend Verhandlungen beendet, dann sind sie abschließend gescheitert. Und wer einmal reinguckt ins Geschichtsbuch, was bedeutet es, wenn Verhandlungen abschließend scheitern, dann stehen dort Arbeitskämpfe.
Sagt Daniel Flohr, Tarifvorstand der Flugbegleitergewerkschaft UFO. Ab Montag will die Gewerkschaft bei den Lufthansa-Billigflugtöchtern Eurowings und Germanwings Urabstimmungen durchführen. Das Ergebnis soll in gut 2 Wochen feststehen, dann will die Gewerkschaft die Eurowings und Germanwings bestreiken. Und die Auseinandersetzung könnte sich hinziehen, meint UFO-Chefin Silvia de la Cruz.
Also wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, um zu gucken, wie gut das funktioniert und die Republik in Wallung zu bringen, sondern um wieder an den Verhandlungstisch zu kommen und für die Kollegen Ergebnisse zu erzielen, wenn der Lufthansa-Konzern seine Haltung überdenkt und wir wieder am Verhandlungstisch kommen, dann kann das kurz sein. Wenn, wovon wir im Moment ausgehen müssen, es so weitergeht wie bisher, kann das auch sich über einen langen Zeitraum und sehr massiv werden.
Hintergrund der festgefahrenen Situation sind Tarifverträge, die bereits 2017 im Rahmen einer Schlichtung zustande kamen. In den vergangenen 2 Jahren hatte man die Details erarbeitet und niedergeschrieben. Es fehlten quasi nur noch die Unterschriften. In den vergangenen Monaten hatte UFO interne Schwierigkeiten, in deren Verlauf viele Vorstände der Gewerkschaft zurückgetreten waren. Deswegen erkennt die Lufthansa die Gewerkschaft nicht mehr als verhandlungsfähigen Partner an. Die Gewerkschaft ihrerseits wirft dem Konzern vor, systematisch die Mitbestimmung zu unterwandern.
Wir haben genau diesen Konflikt, der sich dann heute zuspitzt. Das ist am Ende ja nur die Spitze des Eisbergs. Es ist die Zuspitzung einer Strategie, die sagt, ich möchte mit diesen Gewerkschaften, mit der Mitbestimmung im Konzern generell nicht mehr arbeiten. Ich möchte die Tarifverträge, die mir nicht gefallen, loswerden,
sagt Daniel Flohr. Derzeit kämpft die Lufthansa in der Tat mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. In dieser Woche musste sie ihre Gewinnprognose senken, weil hohe Kerosinpreise und die harte Konkurrenz durch Billigflieger dem Konzern das Leben schwer machen. Deswegen kämen Streiks zur Unzeit. Andererseits dürfte die Fluglinie daran interessiert sein, die Kosten, wo es geht, zu senken. Und da wären Tarifverträge im Zweifel hinderlich. Jedenfalls meint die Lufthansa, dass es zurzeit gar keine Streiks geben könne, da es weder offene Tarifverträge noch Forderungen gebe. Das hat das Unternehmen heute in Reaktion auf die Streikankündigung bekannt gegeben. Forderungen allerdings will die Gewerkschaft mit Blick auf den gesamten Lufthansa-Konzern in den nächsten Wochen erarbeiten. In Folge hält sie dann noch in diesem Sommer die Ausweitung von Streiks auf die gesamte Lufthansa für möglich und wahrscheinlich. Keine gute Nachricht für flugreisende Urlauber. Sollten beide Seiten nicht zueinander finden, ist es möglich, dass ein weiterer Chaos-Sommer bevorsteht.
Auf einen Chaos-Sommer werden wir uns einstellen müssen, wenn es keine Veränderung in der Position der Lufthansa gibt.
UFO-Chefin Silvia de la Cruz im Beitrag von Micha Erhardt zu den drohenden Streiks bei Germanwings und Eurowings im Juli. Es gibt einiges zu klären in Brüssel. Heute und morgen beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Es gilt, einige Spitzenposten neu zu besetzen, allen voran den des Kommissionspräsidenten. Und am Ende braucht es auch eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten an der Spitze der Europäischen Zentralbank. In Brüssel zugeschaltet ist nun unser Korrespondent Volker Findhammer. Herr Findhammer, bei all dem Postengeschachere, wie wahrscheinlich ist es denn, dass bis morgen Nachmittag wirklich klar ist, wer auf Mario Draghi an der Spitze der EZB folgt?
Tja, Niklas Potthoff, das ist tatsächlich der letzte Posten in der Kette der Jobs, der vergeben werden muss. Und das kann tatsächlich auch nur im Gesamtpaket gesehen werden. Und da sind dann noch einige Fragen zu klären zur Debatte. Sie haben es ja schon gesagt, stehen ja noch die Posten des Kommissionspräsidenten, der Außenbeauftragten und des EU-Parlamentspräsidenten. Und die Kanzlerin, die hatte heute schon angedeutet, dass das alles wohl so schnell nichts wird mit den Vereinbarungen.
So kann es sein, dass es heute noch kein Ergebnis gibt. Das ist aber aus meiner Sicht nicht so sehr bedrohlich. Das heißt, also wir haben noch ein paar Tage Zeit.
Und das hat viel damit zu tun, dass hier eine große Unübersichtlichkeit herrscht in der Kandidatenfrage. Denn die 28 Staats- und Regierungschefs müssen sich ja da einig werden. Und das wird wohl heute erstmal gehen, ein tatsächliches Lagebild sich darüber zu machen, was gehen könnte und was nicht und welche Konstellationen da überhaupt möglich sind. Und dann dürfen sie ja nicht alleine darüber entscheiden, sondern das Parlament hat ein Wörtchen mitzureden. Zumindest beim Kommissionspräsidenten muss da Ja und Amen sagen, also zustimmen. Und da hat die Europäische Fraktion der Konservativen gesagt, man hält er am Spitzenkandidatenprinzip und an Manfred Weber fest. Also da wird noch ein wenig gerungen werden müssen heute beim Abendessen.
Ein anderer Knackpunkt war ja auch der Extrahaushalt für Euro-Länder, wo sich vergangene Woche die EU-Finanzminister nicht so richtig einigen konnten. Welche Hausaufgaben hat da denn jetzt der EU-Gipfel eigentlich zu machen?
Ja, das wird auch nicht leicht. Das ist ja auch wirklich ein langwährender deutsch-französischer Streit, wobei Frankreich ja die Unterstützung der Südländer hat. Der Extrahaushalt soll ja als Teil des EU-Budgets das Wachstum in den Ländern ankurbeln. Aber von der Ursprungsidee ist mittlerweile wenig übrig geblieben, weil der Haushalt eben zurechtgestutzt wurde und sich jetzt wesentlich darauf beschränken soll, die Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Länder zu stärken. Die Finanzminister haben die Frage offen gelassen, wie groß der Haushalt tatsächlich sein soll, wie flexibel er neben dem EU-Recht sein darf und wer am Ende die Aufsicht über das Geld haben soll. Und das wird am Ende wahrscheinlich auch nicht rein sachlich geklärt werden können, sondern aller Voraussicht nach Teil des Gesamtpakets mit der Personalfrage sein, nach dem Motto, wir kommen den Franzosen entgegen, wenn sie in Personalfragen uns entgegenkommen. Diese Art Koppelgeschäfte gehören ja zu solchen Kompromissen dazu. Und dann wird man sehen müssen, welche Aussagen es morgen zu diesem Thema auf dem Gipfel hier geben wird.
Also noch viel zu bereden, das ist ja auch so bei der Klimapolitik. Der EU-Gipfel will sich auf Klimaneutralität bis 2050 festlegen. Da herrscht aber ja auch Uneinigkeit. Wie ist da die Gemengelage?
Ja, zumindest erstmals taucht die Formulierung auf, dass man sich bis 2050 verbindlich festlegen will auf diese Klimaneutralität. Wenn ich jetzt mal ein Zählappell machen würde, dann sind 22 der 28 Staaten im Moment dafür. Da gibt es verbindliche Aussagen, dass man diese Zielsetzung erreichen will. Aber weil wir wissen natürlich auch, dass man jeweils noch weit davon ist, entfernt ist, das wirklich umzusetzen. Und vom Zeitplan her ist klar, dass man das zumindest bis zum Jahresende geklärt haben soll. Insofern wird das jetzt auch nur der erste Schritt werden.
Volker Findhammer aus Brüssel zu den aktuellen Themen auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Und während die EU dort über einen gemeinsamen Klimakurs debattiert, gehen die USA unter Präsident Donald Trump einen sehr klaren Weg weg von den Entscheidungen seines Amtsvorgängers. Dass Trump seit jeher mit vielen Entscheidungen von Barack Obama gehadert hat, das ist bekannt. Bereits in den vergangenen Jahren machte er diese zum Teil wieder rückgängig. Nun hat die US-Regierung ein weiteres Programm Obamas beendet. Dieser wollte den Kohlendioxidausstoß von Kraftwerken stark reduzieren. Trump allerdings setzt auf die amerikanische Kohle und die Kraftwerke und will die Branche nun weitaus weniger regulieren. Philipp May berichtet aus Washington.
US-Präsident Donald Trump ist ein großer Umweltschützer, sagt jedenfalls Donald Trump.
In many respects, we're great environmentalists. I'm an environmentalist, but a different kind, a real environmentalist. But our water is crystal clean, our air, it's the best it ever was.
Er sei in vielerlei Hinsicht ein Umweltschützer, aber ein echter Umweltschützer. So sei das Wasser und die Luft in den USA so sauber wie nie zuvor, behauptet der US-Präsident. Tatsächlich weisen mehrere Studien aber darauf hin, dass die Luft- und die Wasserqualität in den USA in den letzten Jahren wieder schlechter geworden ist. Und auch die Politik seiner eigenen Regierung stützt Trumps Behauptung in keiner Weise. In nicht einmal 3 Jahren unter Trump hat die Umweltbehörde EPA ganze 83 Umweltauflagen der Obama-Administration gekippt, die wohl wichtigste gestern.
Good morning. We're delighted to be joined by
Das ist der Chef der Umweltbehörde, Andrew Wheeler, seit einem Jahr im Amt, ein ehemaliger Kohlelobbyist. Gleich verkündet er das endgültige Aus für Obamas sogenannten Clean Power Plan, zu Deutsch saubere Energieplan, der das Ziel hatte, den CO2-Ausstoß von Kraftwerken deutlich zu senken. Wheelers neues Regelwerk bezahlbare, saubere Energieregeln. Sein Ansatz: Washington werde den Menschen nicht mehr befehlen, welche Art von Energie sie benutzen dürfen, wie sie reisen dürfen oder sogar, was sie essen dürfen.
Rather than Washington telling Americans what type of energy they can use or how they can travel or even what they can eat.
Stattdessen arbeite man jetzt mit den einzelnen Bundesstaaten zusammen, um eine bezahlbare, zuverlässige und vielfältige Energieversorgung sicherzustellen. Und das ist der Kern des neuen Regelwerks. USA-weit gültige, einheitliche Vorschriften für den CO2-Ausstoß von Kraftwerken soll es nicht mehr geben. Alte Kohlekraftwerke könnten damit deutlich länger am Netz bleiben. Die Regulierungen sollen von nun an den Bundesstaaten überlassen werden. Das würde es für eine neue Regierung schwer bis unmöglich machen, zu einer anderen, klimafreundlicheren Politik zurückzukehren. Klimaexperten und Umweltpolitiker laufen Sturm. Gina McCarthy, Chefin der Umweltbehörde unter Präsident Obama, sagte dem Sender CNN, das werde die USA weiter isolieren als den einen Staat, der sich damit brüstet, nicht einfach nur nichts gegen den Klimawandel zu machen, sondern auch den weltweiten Trend hin zu sauberer Energie umzukehren und stattdessen zurückzukehren zu mehr Verschmutzung und damit einem instabileren und gefährlicheren Planeten. Doch nicht nur aus den Reihen der Demokraten kommt Kritik. Auch die republikanische Ex-EPA-Chefin der Bush-Regierung, Christine Todd Whitman, drückte im Radiosender NPR ihre tiefe Besorgnis aus. Ihr sei schon klar, dass neue Regierungen Sachen ändern und Neues etablieren wollen, aber einen solchen Ausverkauf, ohne auch nur einmal die Sinnhaftigkeit zu durchdenken, habe sie noch nie gesehen. Und das erfülle sie und andere ehemalige EPA-Chefs mit großer Sorge. Doch ob das neue Regelwerk, die Affordable Clean Energy Rule, in Kraft tritt, ist noch nicht sicher. Mehrere demokratisch kontrollierte Bundesstaaten wollen gegen das Gesetz klagen.
Philipp May zur Entscheidung der USA, Kohlekraftwerke weniger stark regulieren zu wollen als bisher geplant. Folgendes Szenario: Ich kaufe einen Kirschjoghurt, esse den und schmeiße den Plastikbecher dann in die gelbe Tonne. Die wird später geleert und der Inhalt abtransportiert. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber für zahlreiche Verpackungen ist die Reise da längst nicht zu Ende. Sie werden verschifft und landen am Ende häufig in ärmeren Ländern, etwa in Südostasien. Vor einigen Wochen hatte Malaysia angekündigt, rund 3000 Tonnen Müll in die Herkunftsländer zurückzuschicken. Und inzwischen wehren sich auch andere Staaten zunehmend, wie Holger Senzel berichtet.
Der Brite Rich Horner filmt sich selbst beim Tauchen vor Bali. Statt durch Korallen und Fischschwärme schwimmt er durch eine bunte Plastikwelt. Dichte Wolken von Tüten, Flaschen, Küchengeräten und Kunststofffetzen nehmen ihm die Sicht. Das kommt alles aus Indonesien. Die Strömung treibt es hierher, aber es kann auch von weiter weg kommen. Sehen Sie diese Teppiche? Kilometer weit. Das ist der Horror. Auf der Tourismusinsel Bali waren es zwei 15-jährige Zwillingsschwestern, die anfingen, gegen den Plastikmüll zu kämpfen. Wollen wir die Insel der Götter bleiben oder Mülldeponie werden? Stellten sie die Balinesen vor die Wahl. Auch Touristen an den Stränden rüttelten sie auf mit ihrer Aktion "Sagt Tschüss zu Plastiktüten". 12.000 Menschen haben sie animiert, ihre Strände aufzuräumen. Selbst Politiker machten mit und präsentierten sich mit Schippe den Kameras. 480 Tonnen Plastikmüll, so errechneten Isabel und Melati, landen Tag für Tag in der Natur der indonesischen Insel.
Es beeinflusst unser ganzes Leben hier. Wir wandern durch die Reisfelder und sehen Plastik. Wir schwimmen im Meer und haben Plastik im Gesicht. Also haben wir beschlossen, wir tun etwas.
Das Bewusstsein für die Schädlichkeit von Plastik fehlte in Südostasien lange. 10 Tüten bei einem einzigen Einkauf sind bis heute keine Seltenheit. Alles wird extra verpackt. Plastikverpackung steht im tropischen Klima auch für Hygiene. Es waren private Initiativen, die allmählich ein Umdenken in Gang setzten. Die Melati-Schwestern auf Bali mit ihrer Aktion Bye-Bye-Plastic-Bags, der Plastikdoktor, der Arme behandelt und als Honorar 10 Plastikflaschen fordert, die er dann recyceln lässt, die Plastikbank, die in Malaysia Pfennigbeträge gutschreibt für gesammeltes Plastik. Auch die Politik entdeckte das Thema. Indonesiens Präsident Joko Widodo war der Erste, der dem Plastikmüll den Kampf ansagte. Andere folgten. Und dabei wurde offenbar, dass es eben nicht nur der eigene Müll ist, der die Umwelt Südostasiens verdreckt, sondern die Hinterlassenschaften der Zivilisation aus der sogenannten Ersten Welt. 130.000 Tonnen Plastikmüll schickte der vermeintliche Recycling-Weltmeister Deutschland vergangenes Jahr nach Malaysia, weitere 120.000 Tonnen nach Vietnam und Indonesien. Aus den Tonnen, aus dem Sinn. Und auf den riesigen, stinkenden Halden am Rande des tropischen Dschungels finden sich massenweise deutsche Etiketten auf Verpackungen. Doch viele der ärmeren Länder, die schon die eigenen Müllprobleme nicht in den Griff bekommen, haben jetzt vom Mülltourismus die Nase voll. Nehmt euren Müll zurück, steht auf den Transparenten. Begleitet von Protesten verlässt die MV Bavaria die Philippinen Richtung Vancouver. An Bord mehr als 1300 Tonnen kanadischer Müll, der seit gut 5 Jahren auf den Philippinen lagert. Offiziell Plastikmüll, der in dem südostasiatischen Land recycelt werden sollte, tatsächlich aber Hausmüll. Und diesen Müll wollten die Philippinen nicht haben. Jahrelang hatten die beiden Länder verhandelt, in den vergangenen Monaten heftig gestritten, was nun damit geschehen soll. Die Philippinen zogen ihren Botschafter aus Kanada ab und schickten den Dreck zurück. China nimmt seit 2018 keinen Plastikmüll mehr aus Industrieländern auf. Seitdem wird vieles nach Südostasien geschickt. Die Verbraucher in Deutschland oder England glauben, der Müll würde dort recycelt. Doch tatsächlich wird er nur auf Müllkippen abgeladen.
Holger Senzel darüber, wie sich Staaten in Südostasien zunehmend gegen Plastikmüll aus dem Westen wehren. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will bei seinem China-Besuch auch die Führung des Netzwerkausrüsters Huawei treffen. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten von Katja Scherer.
Das Treffen sei am Freitag in Shanghai geplant, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Huawei hofft darauf, beim Ausbau des neuen Mobilfunknetzes 5G in Deutschland zum Zuge zu kommen. Die USA warnen wegen Sicherheitsbedenken vor einer Zusammenarbeit mit Huawei. Im festgefahrenen Handelsstreit wollen die USA und China wieder miteinander ins Gespräch kommen, das sagte ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking. Autofahrer sollen künftig ohne Prüfung leichte Motorräder fahren dürfen. Das sieht ein Entwurf des Bundesverkehrsministeriums vor. Voraussetzung soll sein, dass Fahrer 25 Jahre alt sind, seit 5 Jahren einen Führerschein der Klasse B haben und eine mehrstündige Schulung absolvieren. Konkret geht es um Krafträder der Klasse A1. Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer kritisierte die Pläne gegenüber der ARD.
Schon jetzt ist ja diese Klasse nach den schweren Motorrädern tatsächlich eine der unfallträchtigsten Klassen von Fahrzeugen in Deutschland. Und das sind ja noch die trainierten Fahrer. Wenn jetzt also welche dazukommen, die nach ein paar Stunden vom Auto umsteigen, dann befürchte ich tatsächlich, dass dort die Unfallentwicklung gerade bei den schweren Unfällen dramatisch ansteigen wird.
Nach Angaben des Deutschen Verkehrssicherheitsrats können die Motorräder mehr als 100 Stundenkilometer schnell fahren. 66 Fahrer kamen 2017 ums Leben. Die Deutsche Bank verliert im prestigeträchtigen Geschäft mit Fusionen und Übernahmen im Heimatmarkt an Boden. In der Rangliste der wichtigsten Fusionsberater in Deutschland liegt das Institut derzeit auf dem 11. Platz. Das belegen Daten des Analysehauses Refinitiv. Letztes Jahr im Juni lag die Deutsche Bank noch auf dem 2. Platz. Der europäische Flugzeugbauer Airbus war bei der wichtigen Pariser Luftfahrtmesse erfolgreicher als Konkurrent Boeing. Insgesamt sammelte Airbus rund 360 Bestellungen für Flugzeuge ein, knapp 100 mehr als Boeing. Boeing kämpft mit den Folgen von 2 Flugzeugabstürzen, bei denen knapp 350 Menschen ums Leben gekommen waren.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsnachrichten. Vielen Dank. Wenn Post vom Vermieter kommt, ist bei vielen Menschen kurz Luft anhalten angesagt. Es könnte sich schließlich um eine Mieterhöhung handeln. Ob das dann mit Modernisierungsmaßnahmen oder gestiegenen Nebenkosten begründet wird, das ist für viele erst einmal zweitrangig. Denn das Thema Mieterhöhung ist zurzeit ohnehin sehr aufgeladen. In Berlin hat der Senat vorgestern sogar angekündigt, die Mieten dort für 5 Jahre zu deckeln. Mieterhöhungen würden damit zur Ausnahme. Doch wie ist die Lage außerhalb Berlins? Wann sind Mieterhöhungen zulässig und bis zu welchem Ausmaß? Axel Schröder klärt auf.
Nach Lust und Laune kann ein Wohnungseigentümer die Miete nicht erhöhen. Das verbieten Verordnungen und Gesetze. Eine der Maßgaben, an die sich Vermieter halten müssen, ist die bundesweit gültige sogenannte Kappungsgrenze von 20%. In Hamburg, erklärt Sigmund Schüchler vom Mieterverein zu Hamburg, wurde diese Kappungsgrenze vor einem Jahr auf die maximal zulässigen 15% gesenkt.
Das bedeutet, im Gegensatz zum Bundesgebiet dürfen hier Mieten innerhalb von 3 Jahren um bis zu 15% erhöht werden. Bundesweit ist das 20%, wenn damit die ortsübliche Miete nicht überschritten wird. Das bedeutet, hier existiert eine gewisse Deckelung. um sicherzustellen, dass die Mieten nicht so schnell nach oben schießen.
Daneben, so Sigmund Schüchler, soll auch die Mietpreisbremse den Anstieg der monatlichen Kosten für das Wohnen dämpfen.
Die Mietpreisbremse erlaubt eine Anhebung der Mieten um bis zu 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Also ganz einfach, wenn der Mietenspiegel sagt, ortsüblich sind 8 Euro, darf der Vermieter bei Neuvermietung die Miete auf 8,80 Euro, also 10% erhöhen.
Von der Mietpreisbremse ausgenommen sind allerdings Neubauwohnungen, die zum ersten Mal vermietet werden. Erhöht werden darf die Miete auch bei einer Modernisierung der Wohnung. Werden also ein neues Badezimmer, eine neue Heizung oder besonders gut gedämmte Fenster eingebaut, darf der Vermieter die Miete um bis zu 20% hochsetzen. Für diesen sogenannten Modernisierungszuschlag gilt allerdings noch eine weitere Regelung, erklärt Thorsten Flomm vom Hamburger Grundeigentümerverband.
Da kann die Miete unabhängig von Mietenspiegel und Kappungsgrenze erhöht werden, aber eben auch nur um maximal 3 Euro pro Quadratmeter.
Indirekt können Mieterhöhungen auch durch sogenannte soziale Erhaltungsverordnungen in einzelnen Quartieren begrenzt werden. Die Verordnungen verbieten es dem Vermieter, besonders aufwendige und teure Modernisierungen vorzunehmen, also zum Beispiel den Einbau eines zusätzlichen Badezimmers oder die Vergrößerung des Balkons. Sigmund Schüchler vom Mieterverein zu Hamburg weist auf weitere Probleme hin.
Manche Vermieter streichen einfach die Wohnung und behaupten, dass die Wohnung umfangreich modernisiert worden ist. Und das Problem besteht darin, Mieter müssen nachweisen, dass das nicht der Fall ist. Und das ist sehr kompliziert, sodass sehr viele Mieter das nicht machen. Und der andere Grund ist, wenn man eine Wohnung gefunden hat, ist man froh, dass man drin ist und möchte das Mietverhältnis nicht gefährden.
Sigmund Küchler vom Mieterverein zu Hamburg war das im Beitrag von Axel Schröder zu zulässigen Mieterhöhungen. Und willkommen zur Börse. Aus Frankfurt zugeschaltet ist Claudia Werle. Frau Werle, die US-Notenbank hatte ja nun verkündigt, den Leitzins nicht zu senken. Zumindest noch nicht. Wie reagiert die Börse darauf?
Ja, Sie sagen, dass das sind alles Absichtserklärungen, aber sowohl der Fed-Chef Powell als auch EZB-Chef Mario Draghi haben ja sehr deutliche Signale gegeben, dass die Zügel in Sachen Zinspolitik wieder lockerer werden. Da wundert es nicht, wenn der DAX heute auf ein neues Jahreshoch gestiegen ist, bis auf 12.438 Punkte, ein Niveau, das der DAX zuletzt im Herbst des vergangenen Jahres hatte. Aktuell steht der DAX bei 12.367 Punkten. Deutliche Kursgewinne gibt es auch an den US-Börsen, der Dow Jones 0,7% im Plus. Die Rechnung ist recht einfach. Wer auf die Renditen schaut, hat im Moment einfach wenig Auswahl. Am Aktienmarkt zumindest gibt es die Möglichkeit, ein Plus zu machen.
Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat für Juli Streiks bei Lufthansa-Töchtern angekündigt. Was hat das heute bei der Aktie ausgelöst?
Ja, die Lufthansa hat momentan keinen leichten Stand. Anfang der Woche erst hat sie ihre Gewinnziele für das laufende Jahr nach unten korrigieren müssen. Die große Konkurrenz, vor allem bei den Billigfliegern, niedrige Ticketpreise, das schwächer werdende Wirtschaftswachstum, das dazu führt, dass weniger Waren mit der Luftfracht transportiert werden. Das sind jetzt nur ein paar Aspekte, mit denen die Fluggesellschaft zu kämpfen hat, wenn nur noch Streiks drohen und das in der Ferienzeit. Dann heißt das. Da werden Flugzeuge am Boden bleiben, es wird zu Verspätungen kommen. Alles Dinge, die dann am Ende des Quartals nicht gerade gewinnsteigernd in den Geschäftsbüchern zu lesen sein werden. Aktien der Lufthansa 0,6% im Minus.
Auch der Deutschen Bank droht neuer Ärger. In den USA untersuchen Behörden, ob sie gegen Geldwäschegesetze verstoßen hat.
Ja, die Deutsche Bank ist ja seit Jahren wegen Geldwäscheskandalen in den USA unter Druck. Anfang 2017 hatte das Institut gegenüber den Aufsichtsbehörden in den USA und Großbritannien in Zahlungen von insgesamt 630 Millionen Dollar eingewilligt, weil die Bank suspekten Geldflüssen aus Russland nicht nachgegangen war. Jetzt also der Vorwurf, womöglich zu lasche Geldwäschevorkehrungen getroffen zu haben. Das FBI ermittelt übrigens nicht nur gegen die Deutsche Bank, aber Aktien der Deutschen Bank gehören zu den großen Verlierern heute im DAX. Sie geben 2,7% nach.
Heute Mittag konnte man schon einen großen Anstieg beim Stahlkonzern Klöckner sehen. Ein Übernahmeinteresse von ThyssenKrupp macht da die Runde. Ist der Anstieg so stark geblieben?
Nicht mehr ganz so stark. Die Aktien von Klöckner 7% im Plus. ThyssenKrupp ist dabei, sich neu auszurichten. Die Idee, die Stahlhandelssparte zu vergrößern. Das Geld dafür soll möglicherweise aus dem geplanten Teilbörsengang der Aufzugsparte kommen.
Auch ziemlich weit oben ist der Ölpreis. Woran liegt das?
An den Spannungen in der Golfregion. WTI, also amerikanisches Leichtöl, aktuell das Fass 56,90 Dollar.
Und dann fehlt uns noch Goldpreis, Euro und die Staatsanleihen.
Die Feinunze Gold aktuell $1.385,33. Der Euro steigt auf $1.1279 und die Umlaufrendite ist gesunken von 0,34 auf minus 0,34 auf minus 0,35%.
Claudia Werle war das von der Börse aus Frankfurt. Das war es mit Wirtschaft und Gesellschaft. Gleich folgt hier Kultur, heute mit Anja Reinhardt. Dort geht es unter anderem um ein Theaterstück aus London, in dem John Malkovich den amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein verkörpert. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen noch einen schönen Abend.